Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Prozess wegen Amtsgeheimnisverletzung. Die frühere Zürcher Regierungsrätin Dorothee Fietz steht vor dem Zürcher Bezirksgericht. Der neue Nationalrat und die alte Diskussion. In der Hanfdebatte wehren sich die Bürgerlichen gegen eine Banalisierung von Cannabis. Gerade in der Adventszeit ein Bedürfnis. Auch der Ständerat sagt Ja zu 4 Sonntagsverkäufen pro Jahr. Die Streubombe könnte bis Ende 2008 weltweit verboten werden. Entsprechende Signale kommen von der Internationalen Streumunitionskonferenz in Wien. Und die Qual der Wahl der Pendler. Die neueste Gratiszeitung News ist lanciert, eine Reportage. Im Tagesgespräch dazu Peter Studer, der Präsident des Schweizer Presserates, über wie viel und welche News es braucht und verträgt. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Simon Loy.
Vor dem Bezirksgericht Zürich hat der Prozess gegen die ehemalige Zürcher Regierungsrätin Dorothee Fietz und 3 Mitangeklagte begonnen. Fietz wird vorgeworfen, als Baudirektorin vor 1,5 Jahren dem Tagesanzeiger und der Neuen Zürcher Zeitung verwaltungsinterne Dokumente zugespielt zu haben. Fietz wies vor Gericht den Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung zurück. Fietz soll zu einer bedingten Geldstrafe von 18.000 Franken und 3.000 Franken Buße verurteilt werden, fordert der Staatsanwalt. Ihre damaligen Spitzenbeamten sollen ebenfalls bedingte Geldstrafen und Bußen erhalten. Am Anfang des Falles stand die Teilverlegung des Tiefbauamtes von der Zürcher Bau in die Volkswirtschaftsdirektion von Regierungsrätin Furrer. Schweizer Geschäfte können künftig vermehrt auch am Sonntag offen haben. Die Kantone können ihnen 4 Sonntagsverkäufe pro Jahr bewilligen, ohne dass dafür ein besonderes Bedürfnis nachgewiesen werden muss. Wie schon der Nationalrat hat sich nun auch der Ständerat für eine Änderung des Arbeitsgesetzes ausgesprochen, mit 23-9 Stimmen. Bis jetzt waren Sonntagsverkäufe nur zulässig, wenn ein dringliches Bedürfnis nachgewiesen war. Die Ratsmehrheit fand, dass Sonntagsverkäufe gerade in der Adventszeit ein Bedürfnis der Konsumenten seien. Die Ratslinke unterlag mit dem Argument, der Schutz der Arbeitnehmer werde immer mehr aufgeweicht. Die Änderung des Arbeitsgesetzes bestimmt, dass die Arbeitnehmer mit der Sonntagsarbeit einverstanden sein müssen. Der Lohnzuschlag bleibt erhalten. Energiesteuern nach europäischem Vorbild würden auch in der Schweiz dazu führen, dass weniger CO2 ausgestoßen und der Energieverbrauch reduziert würde. Das zeigt eine Studie des Bundesamtes für Energie. Die Steuern würden mittelfristig dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß um bis zu 7% verringert werden könne. Befürchtungen, die Steuern könnten etwa das Wirtschaftswachstum bremsen, hätten sich in den untersuchten Ländern nicht bestätigt. Allerdings sei die Wirtschaft in diesen Ländern nach der Einführung der Energiesteuer an anderer Stelle entlastet worden, beispielsweise durch eine Senkung der Lohnnebenkosten, betont das Bundesamt für Energie. Die deutsche Regierung hat ein umfassendes Klima- und Energiesparprogramm beschlossen. Ziel ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen in den nächsten 12 Jahren um 40% zu reduzieren. So soll bis zum Jahr 2020 mindestens die Hälfte des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Hausbesitzer sollen mehr tun für den Klimaschutz, etwa durch den Einbau von Ökoheizungen. Geplant ist, die Autos nicht mehr nach dem Hubraum zu besteuern, sondern danach, wie viel Kohlendioxid sie ausstoßen. Der größte Schweizer Baukonzern Implenia bekräftigt seinen Widerstand gegen das Übernahmeangebot der britischen Finanzgruppe Lexi. Der Verwaltungsrat habe einstimmig beschlossen, das Angebot abzulehnen, teilt Implenia mit. Dieses liege unter dem derzeitigen Aktienkurs und sei deshalb weder im Interesse der Aktionäre noch des Unternehmens. Den Aktionären empfiehlt der Verwaltungsrat, Lexi keine Aktien zu verkaufen. Lexi ist seit gut einem Monat zu über einem Drittel an Implenia beteiligt. Kinder und Jugendliche kommen leicht an Computerspiele und DVD-Filme mit Gewaltdarstellungen. Diese Bilanz zieht die Stiftung Pro Juventute nach Testkäufen in 6 großen Geschäften im Kanton St. Gallen. Bei 11 von 20 Einkäufen hätten Kinder Medien mit Gewaltdarstellungen kaufen können, die für ihr Alter nicht geeignet seien, so die Pro Juventute. Die Zürcher Kantonspolizei hat einen großen Fall von Kokainhandel aufgeklärt. Wie sie mitteilt, überführte sie im Verlaufe der über einjährigen Ermittlungen eine Bande von 10 mutmaßlichen Drogenhändlern. Zudem beschlagnahmte sie die Rekordmenge von 144 Kilogramm Kokain. Das Rauschgift sei hauptsächlich für den Großraum Zürich bestimmt gewesen und hätte im Verkauf rund 12 Millionen Franken eingebracht. Der Basler Grosse Rat zeigt sich in Zukunft live im Internet. Eine Webcam wird den Ratsbetrieb übertragen. Ferner erhöhten sich die Mitglieder des baselstädtischen Grossen Rates die Sitzungsgelder und führten eine Spesenpauschale ein, anstelle von Abgeltungen. Auch die Fraktionsbeiträge der Parteien werden in Basel erhöht. Nach einem Felssturz in Kandergrund im Berner Oberland können die Behörden noch keine Entwarnung geben. Es ist noch unklar, ob sich weitere Felsstücke lösen könnten. Die 14 Bewohner, die evakuiert worden waren, konnten aber in ihre Häuser zurückkehren. Ihre Häuser lägen außerhalb des Risikogebietes, befanden Geologen. Gestern Abend brachen 2 hausgroße Felsbrocken von den Hängen des Elsikorns ab. Die Brocken blieben rund 20 Meter vor einem Haus liegen. Der Eishockey-Club Lugano entlässt seinen Trainer Ivano Zanatta. Der Verein reagiert auf die bisher sehr durchzogene Saison. Lugano hat die letzten 4 Spiele verloren, zuletzt das Tessiner Derby gegen Ambre Piotta. Neuer Trainer des HC Lugano wird Ken Trunke.
12.37 Uhr, soweit der Nachrichtenüberblick, und so geht's weiter im Rendezvous. Die Hanf-Initiative hat im Nationalrat keine Chance. Doch die Chance, sich zum Thema zu Wort zu melden, haben heute Morgen viele genutzt. Dann, wo sind sie, die Erben von Sigmund Freud und C.G. Jung, dem Land fehlen Psychiater en masse? Warum sind immer noch zugelassen die Streubomben? Rüstungsgegner rechnen bis Ende 2008 mit einem weltweiten Verbot. Was tun die Schwellenländer gegen den Klimawandel? Das Beispiel Brasilien zeigt, wie schwierig es ist, viel zu tun. Warum schon wieder eine neue? Seit heute gibt es eine Gratiszeitung mehr und es ist wohl auch nicht die letzte. Mehr Medienvielfalt oder vor allem mehr Abfall im Zug und Tram? Wir fragen Peter Studer, einen Doyen des Schweizer Journalismus, im Tagesgespräch um 1. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.662 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.64,90 gehandelt, der Dollar zu 1.12,07. Zum Wetter. In der ganzen Schweiz scheint heute meist die Sonne. Die Höchstwerte betragen im Norden 10, im Süden 12 Grad. In der Nacht auf Donnerstag fällt im Norden etwas Regen, dann wird es freundlicher. Im Süden bleibt es sonnig. Am Freitag fällt im Norden teils ergiebig Regen und auch im Süden regnet es ein wenig. Die Schneefallgrenze sinkt von 2000 Metern allmählich auf 1000 Meter. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Hanf im Blumentopf anbauen und dann selbst rauchen können, ohne dafür bestraft zu werden, darüber diskutierte am Morgen der Nationalrat. Er muss seine Position gegenüber der Hanf-Initiative festlegen. Obwohl schon im Vorfeld klar war, dass die Initiative für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz abgelehnt wird, nutzten rund 3 Dutzend Rednerinnen und Redner die Gelegenheit, um sich im neuen Rat ein erstes Mal zu profilieren. Und prompt wurde die Zeit zu knapp, sodass das Geschäft erst nächste Woche zu Ende beraten wird. Die heutige Debatte pro und contra Kiffen fasst Katrin Hug zusammen.
Die Gegner der Initiative waren heute Morgen klar in der Überzahl. Zu ihnen gehört Christian Waber von der Eidgenössischen Demokratischen Union.
Es gibt nur eine Botschaft, die gesagt werden muss: Hände weg von Drogen. Und diese Botschaft, das ist die Aufgabe auch des Parlaments. Hände weg von Drogen.
Die Befürworter der Initiative, vor allem Linke und weniger Bürgerliche, argumentierten, Cannabis sei eine Realität, vor der die Augen nicht verschlossen werden dürften. FDP-Nationalrätin Christa Markwalder sprach nicht im Namen ihrer Fraktion, sondern im Namen des Initiativkomitees.
Die heutige Cannabis-Verbotspolitik fördert die Kriminalität, verhindert einen wirksamen Jugendschutz und unterstützt mafiöse Strukturen. Die Hanf-Initiative hilft, die verborgenen, illegalen Schwarzmarktstrukturen zu eliminieren und ein illegales Geschäft in Milliardenhöhe zu regularisieren.
Die Hanf-Initiative wurde lanciert, nachdem im Parlament vor gut 3 Jahren die Revision des Betäubungsmittelgesetzes knapp gescheitert war. Die Initiative verlangt Straffreiheit für Konsum, Besitz, Erwerb und Anbau von Cannabis zum Eigenbedarf. Zudem soll der Bund Vorschriften zum Anbau wie zum Handel erlassen und die Prävention bei der Jugend stärken. Rund 500.000 Menschen in der Schweiz rauchten ab und zu einen Joint. Für diese Leute braucht es eine Lösung, so die Grüne Franziska Teuscher.
Wollen Sie weiterhin zulassen, dass alle diese Jugendlichen wie Kriminelle behandelt werden? Vielleicht sind es Kinder ihrer Bekannten und Verwandten, ja, vielleicht sind es sogar ihre eigenen Kinder darunter. Möchten Sie wirklich, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter wegen einem Joint stundenlang verhört wird?
Nein, war ihre Antwort auf die rhetorische Frage. Und SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr doppelte nach.
Der politische Umgang mit Alkohol ist das exakte Gegenteil des politischen Umgangs mit Cannabis. Auf der einen Seite Förderung, Werbung, ja gar Kultivierung als Genussmittel. Und auf der anderen Seite Verbot, Kriminalisierung und Verteufelung. Meine Damen und Herren, das ist die reinste Form der politischen Schizophrenie, die mir bis heute begegnet ist.
Auf der anderen Seite wurde gewarnt. Walter Donse von der EVP zum Beispiel sagte, man dürfe jetzt nicht nachgeben.
Wenn wir sagen, Gesetze, die nicht beachtet werden, müssen liberalisiert werden, dann geben wir letztlich den Rechtsstaat auf.
Und die Gegner warnten vor den Gefahren und zitierten aus wissenschaftlichen Studien. CVP-Nationalrätin Ruth Humbel-Neff.
Die gesundheitlichen Schäden, insbesondere Langzeitschäden durch regelmäßigen Cannabiskonsum in jugendlichem Alter, sind nicht zu unterschätzen.
Die Debatte wird nächste Woche weitergeführt. Sie hat aber heute gezeigt, im Nationalrat sind mit der Entkriminalisierung des Cannabiskonsums keine Mehrheiten zu finden. Im Gegenteil, der liberale Wind der 90er Jahre hat gedreht. Heute setzen die Politiker wieder vermehrt auf Repression. Wie das Volk denkt, wird sich bei der Volksabstimmung zeigen.
Stimmen aus der lebhaften Hanfdebatte hat Katrin Hug zusammengetragen. Mehr über die schweizerische Hanfpolitik der letzten Jahre erfahren Sie auch auf drs.ch in unserem Dossier. Die Schweiz leidet unter einem massiven Psychiatermangel. Fehlendes Prestige und schlechte Bezahlung schrecken die jungen Mediziner ab. Selbst in Regionen mit hoher Ärztedichte führen Psychiaterinnen und Psychiater Wartelisten. So geht's nicht, sagen einhellig alle psychotherapeutisch tätigen Berufsgruppen, Ärzte und Psychologen. Doch zum gemeinsamen politischen Lobbying können sie sich nur schwer zusammenraufen. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Es ist eine Dauerkrise und es ist ein Glaubensstreit. Animositäten und Standesdünkel auf beiden Seiten belasten die Beziehung zwischen Ärzten und Psychologen schwer und behindern die Lobbyarbeit zugunsten der Patienten. Gestritten wird seit Jahren. Im Zentrum steht die Frage, wer kann's besser? Wessen Arbeit ist mehr wert? Gesetzlich ist die Frage schon lange beantwortet. Die Leistungen der Psychiater sind in der Krankenkassengrundversicherung inbegriffen. Wer jedoch zum Psychologen geht, muss seine Therapie meist selber bezahlen. Das ist unhaltbar, sagt Thomas Merki, Präsident des nichtärztlichen Psychotherapeutenverbands SPV.
Unsere Geduld neigt sich langsam dem Ende zu. Was wir fordern, ist die für die selbstständig berufstätigen Kollegen, Kolleginnen, dass die über die Grundversicherung abrechnen können.
Auf diesem Weg ließen sich die Wartelisten bei den Psychiatern massiv verkürzen. Zugunsten der Patienten, allen voran jenen, die ihre Psychotherapie nicht aus der eigenen Tasche bezahlen können. Zudem sei die nichtärztliche Psychotherapie billiger. Psychiater verdienen deutlich mehr. Vor allem dieses finanzielle Argument bringt die Psychiater in die Sätze. Schon jetzt stehen sie mit ihrem Einkommen am untersten Ende der Ärzte-Lohnskala. Ein weiterer Lohndruck werde das Nachwuchsproblem der Psychiater mit Sicherheit noch mehr zuspitzen, befürchtet Hans Kurt, Präsident des Psychiaterverbands SGPP.
Ja, damit würde das Fach noch einmal weniger attraktiv. Ich finde, eine gute Psychotherapie kostet etwas. Die kostet sicher so viel, wie wenn Sie zu einem Anwalt oder Advokaten gehen. Und dann in die Grundversicherung hereinkommen zu wollen, indem man billige Preise anbietet, das finde ich fachlich nicht haltbar. Und deswegen wehren wir uns auch gegen eine solche Argumentation.
Jetzt ist wieder Feuer im Dach, in den letzten Tagen tüchtig mit Zündstoff versorgt durch die Forderungen des kleinen Psychotherapeutenverbands SPV. Das passt den Psychiatern gar nicht und es passt auch jenen Psychologen nicht, die sich im größten Verband der Schweizer Hochschulpsychologen, der FSP, organisiert haben. Die FSP möchte jegliche Konflikte mit den Psychiatern vermeiden, auch aus strategischen Gründen. FSP-Sprecher Daniel Habecker versucht deshalb zu schlichten.
Die FSP ist einfach überzeugt, dass es nur mit den Ärzten geht und nicht gegen die Ärzte.
Denn deren Wohlwollen ist wichtig, wenn die Psychologen sich auch vor dem Gesetz emanzipieren wollen. Dennoch immer ist das Gesetz über die Regelung der psychologischen Berufe in Bern hängig. Erst dieses Gesetz aber wird den Titel Psychologe, Psychologin dir einst schützen. Und den psychologischen Therapeuten in einem zweiten Schritt allenfalls den Zugang zur Grundversicherung verschaffen. Und das geht nur, wenn sich Psychiater und Psychologen vertragen. Unterdessen warten weiterhin Tausende von psychisch kranken Menschen auf irgendwelchen Wartelisten auf die Therapie, die sie so dringend brauchen.
Sie ist eine fürchterliche Waffe und extrem umstritten, die Streubombe, die aus einem Bündel von hunderten kleinen konventionellen Sprengkörpern besteht. Vor allem Menschenrechtsorganisationen kämpfen seit Jahren für ein weltweites Verbot, weil Streubomben häufig nicht nur militärische, sondern auch zivile Opfer fordern. In Wien wird seit heute an einer Konferenz erneut um ein weltweites Verbot gerungen und zum ersten Mal sind Rüstungsgegner zuversichtlich, dass ein Verbot durchkommen könnte. Fredrik Steiger, woher kommt dieser Optimismus?
Der Grund ist, dass in der letzten Zeit eine Dynamik in dieser Frage entstanden ist. Jahrelang im Kalten Krieg und auch noch Jahre danach waren Streubomben schlicht kein Thema. Sie gehörten einfach ganz normal und selbstverständlich zum militärischen Arsenal in ganz, ganz vielen Ländern. Anders ist es geworden mit dem Streubombeneinsatz im letzten Jahr durch die israelische Armee im Südlibanon. Da kam plötzlich Bewegung in die Debatte und Menschenrechtsorganisationen, aber auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, fanden auf einmal Gehör für ihre schon lange vorgebrachte Forderung, diese Streubomben zu verbieten. Und in Wien sitzen jetzt mehr als 100 Ländervertreter zusammen mit der Idee, am Ende ein Abkommen zu beschließen. Das dürfte vielleicht im kommenden Jahr der Fall sein. Und interessant ist, dass mittlerweile Länder wie die USA, Russland oder China, die gegen ein Streubombenverbot sind, immerhin bereit sind zum Dialog. Das waren sie nämlich bisher überhaupt nicht. Also sie haben sich jeder Debatte darüber verweigert, aber mittlerweile sprechen sie immerhin darüber.
Sie haben den Libanon erwähnt. Wie groß ist denn eigentlich heute das Problem von Streubomben? Wo werden sie eingesetzt?
Eingesetzt wurden sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Ländern wie Korea, Vietnam, Kosovo, in Afghanistan sehr viele und eben im Südlibanon und zwar in sehr grosser Zahl, das heißt Tausende oder sogar Zigtausende. Das Problem kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben als gewaltig bezeichnen. Und es liegt vor allem darin, dass Streubomben bei ihrem Einsatz nicht unterscheiden zwischen Zivilisten und zwischen zivilen und militärischen Zielen. Sie haben eine weiträumige Wirkung und treffen alle, die sich in diesem Gebiet befinden. Und das zweite Problem ist das Blindgängerproblem. Bis zu 30% dieser Streubomben explodieren nämlich nicht sofort, sondern erst Jahre und Jahrzehnte später und fordern auch da wieder zivile Opfer. Also wenn man die Zahlen anschaut, 98% der Opfer von Streubomben weltweit sind Zivilisten und fast die Hälfte davon sind Kinder.
Wir sprechen ja eben nicht das erste Mal über Streubomben. Es ist eine fürchterliche Waffe, es ist sehr umstritten. Warum halten Armeen denn an dieser Waffe immer noch fest?
Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber Militärisch gesehen sind diese Waffen effizient, sie sind nicht allzu teuer, sie lassen sich über größere Distanz mit Flugzeugen oder mit Artillerie einsetzen und sie haben eine beträchtliche Flächenwirkung, können also feindliche Kräfte massiv behindern. Die Militärs führen jetzt an, es gäbe neuerdings ja technische Mittel, es gäbe Streubomben, die sich nach einer gewissen Zeit automatisch zerstören würden, also die würden mindestens als Blindgänger nicht noch jahrelang für Angst und Schrecken sorgen. Aber ich habe eben mit dem IKRK-Vertreter Peter Hörby bei der Konferenz in Wien gesprochen und er sagt, was im Labor funktioniert, klappt in der Wirklichkeit halt nicht immer. Die Erfahrung des IKRK sei, dass es nach wie vor ein gigantisches Blindgängerproblem, auch gerade mit Streubomben, gäbe.
Und welche Rolle spielt eigentlich die Schweiz? Also was sagt die Schweiz zu Streubomben?
Die Schweizer Rolle ist ein bisschen ambivalent. Einerseits ist sie ja mit dem IKRK, gehört zu den großen Befürwortern eines Verbots von Streubomben. Anders aber als Länder wie Belgien oder Österreich, das morgen zu tun gedenkt, hat die Schweiz in ihrem Recht Streubomben bisher nicht verboten. Und es scheint da eine gewisse Divergenz in der offiziellen Haltung zu geben. Man hat den Eindruck, dass das EDA, also das Außenministerium, eher für ein Verbot eintritt, dass die Militärs dagegen mindestens gewisse Formen von Streubomben behalten möchten und jetzt wird auch über Definitionen, was ist eigentlich eine Streubombe und was nicht, darüber wird jetzt auch noch gefeilscht. Also die Schweizer Haltung ist grundsätzlich für ein Verbot, aber dann doch nicht so ganz.
Informationen von Fredrik Steiger. Auf Bali verhandeln seit Montag 10.000 Regierungsvertreter und Expertinnen aus rund 190 Staaten über einen neuen Klimaschutzvertrag. Ob und wie es in der Klimapolitik vorwärts geht, das hängt entscheidend von den drei Schwellenländern China, Indien und Brasilien ab. Denn diese holen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch punkto Treibhausgasausstoß massiv auf. Wir betrachten deshalb in diesen Tagen die Klimaaktivitäten in diesen Schwellenländern. Heute berichtet Ueli Achermann über Brasilien, wo die Anstrengungen für einen wirksamen Klimaschutz noch sehr bescheiden sind.
In Brasilien steht der Klimawandel nicht bevor, er ist schon da. Ein halbes Dutzend Fischer sind vor einigen Jahren auf dem offenen Meer vor Südbrasilien ums Leben gekommen, in einem ungewöhnlichen Wirbelsturm. Die Meteorologen sind irritiert. Ein Wirbelsturm, der sich in den eisigen Fluten des Atlantiks bildet. Der Amazonas-Urwald hat die Funktion einer Kühlanlage in der Atmosphäre. Bis jetzt sind schon 20% des Dschungels verschwunden und schon gerät die Klimaanlage ins Stottern. Wenn weniger als die Hälfte des Regenwaldes steht, dann geht gar nichts mehr. Die Rechenmodelle der Wissenschaft besagen, dass in 60, 80 Jahren für Brasilien Wirbelsturmwarnungen herausgegeben werden, wie heute in Mexiko und in der Karibik. Und dass solche Unwetter große Schäden anrichten werden. Ein Trend zu weniger Abholzung im Amazonasbecken lässt sich nicht ausmachen. Pro Jahr verschwinden im Durchschnitt Regenwaldgebiete von der Größe der Schweiz. Es sind komplexe ökonomische Kreisläufe, die hinter der Regenwaldvernichtung stehen. Auf jeden Fall frohlockte die Regierung Brasiliens zu früh, als sie in den letzten 3 Jahren auf eine sich leicht verflachende Entwaldungskurve hinwies und dies als Verdienst ihrer Umweltpolitik hinstellte. Frank Guggenheim ist Geschäftsführer von Greenpeace Brasilien. Für den in Rio de Janeiro aufgewachsenen Schweizer ist der Amazonas-Urwald den Märkten ziemlich schutzlos ausgeliefert.
Wir sind immer der Meinung, dass das Abholzen runtergegangen ist, wegen der Preise der Commodities, die in dieser Zeit auch runtergegangen sind. Und jetzt, wo die Preise der Commodities wieder hochgehen, sieht man, wie das Abholzen auch wieder anfängt.
Im Prinzip essen die Wohlstandsgesellschaften den Amazonas-Urwald auf. Auf den niedergebrannten Flächen siedeln Viehzüchter ihre Rinderherden an, aus denen später billiges Exportfleisch wird. Ein noch besseres Geschäft sind die Sojaplantagen. Soja ist das billigste pflanzliche Protein und wird seit dem Tiermehlverbot überall in der Mast von Rindern und Geflügel eingesetzt. Brasilien ist mittlerweile der führende Exporteur der Proteinbombe. Jetzt, da die Preise für Soja und Fleisch kräftig anziehen, wird auch der Druck auf den Urwald wieder größer. Die Plantagenbesitzer versuchen, Profit aus der Konjunktur zu schlagen und dehnen ihre Ackerflächen kräftig aus. Vom Bundesstaat Mato Grosso aus fraß sich während der Trockenzeit eine kilometerbreite Feuerwand in die südlichen Ausläufer des Amazonas-Urwaldes hinein. Urwald, aus dem Ackerland wurde. Einige der Rodungsfeuer hatten die Behörden genehmigt, andere Brände wurden illegal gelegt. Im Vergleich zum letzten Jahr haben die Brandrodungen im Mato Grosso um 400% zugelegt. Bei den Umweltorganisationen setzt sich immer stärker die Erkenntnis durch, dass einzig Kompensationen die Rodungen zum Stillstand bringen könnten. Konkret geht es darum, die Produzenten von Soja und Fleisch dafür finanziell zu entschädigen, dass sie den Regenwald stehen lassen. Es gehe um bezahlbare Größenordnungen, sagt Frank Guggenheim von Greenpeace Brasilien.
Man schätzt, dass es $1 Milliarden wird kosten im Jahr, der Wald zu erhalten, wie er ist.
In der weltweiten Klimadebatte ist Brasilien von Anfang an dabei. Heute weist die Regierung darauf hin, mit dem Ethanol aus Zuckerrohr leiste das Land einen beträchtlichen Beitrag an die Reduktion der CO2-Ausstöße. Doch die Regierungsbilanz fällt viel zu optimistisch aus. Zugunsten des lukrativeren Rohrzuckers vernachlässigen die Bauern den Reisanbau. Zumindest indirekt führt das grüne Benzin zur Nahrungsmittelknappheit. Über konkrete Reduktionsziele beim CO2-Ausstoß wollen die Brasilianer genauso wenig mit sich reden lassen wie Indien und China. Frank Guggenheim von Greenpeace Brasilien.
Natürlich redet man, weil es ja einen internen Druck hat, von, nicht von Zielsetzungen, das will keiner von den drei Ländern haben, aber von so, also, ja, wir müssen etwas machen, aber es ist alles freiwillig. Das ist die Haltung ein bisschen von diesen drei grossen Ländern und auch von Brasilien heutzutage.
Was heute an CO2 in der Atmosphäre herumschwirre, sei der Dreck der Industrieländer. Zur Entwicklung eines Schwellenlandes gehörten nun einmal Emissionen, heißt es. Und ausgerechnet jetzt, da diese Entwicklung eingesetzt habe, wollten die Industriestaaten Beschränkungen einführen, beschweren sich Brasiliens Regierung und Wirtschaft. Verständnis für die Forderungen bringt allein die Umweltlobby auf. Greenpeace-Geschäftsführer Frank Guggenheim.
Wir sind der Meinung, dass Brasilien muss Zielsetzungen haben, messbare Zielsetzungen, aber muss für das kompensiert werden.
Sagt Frank Guggenheim von Greenpeace Brasilien. Die Deutschschweiz hat eine neue Gratiszeitung, News, liegt seit heute Morgen auch an Bahnhöfen auf, neben 20 Minuten Cash Daily, heute und .ch. News ist ein gemeinsames Projekt von Tagesanzeiger, Berner und Basler Zeitung und erscheint in einer Auflage von 330.000 Stück. Damit nimmt die Qual der Wahl bei den Pendlerinnen und Pendlern nochmals zu. Beat Soltermann hat am Morgen die Zugreisenden beobachtet und festgestellt, die neue Pendlerzeitung muss sich ihre Leserschaft erst erkämpfen.
Eine Tramstation in Zürich heute kurz nach 6 Uhr. 4 gefüllte Zeitungsboxen stehen dort. Die weiße von News leuchtet etwas mehr in der Dunkelheit als die der Konkurrenz. Trotzdem greifen die meisten Pendlerinnen und Pendler in eine andere Box, jene von 20 Minuten.
Schreinig gewohnt.
Gewohnheit, Routine, nur nicht viel denken müssen am Morgen in der Früh, so die Devise einer Mehrheit. Eher zur Minderheit gehört ein Geschäftsmann, der Tagi und NZZ unter dem Arm trägt. Er steht vor den Boxen, ohne hineinzugreifen.
Ich nehme sie eigentlich nie. Ich habe jetzt nur gerade vorher im Radio gehört, dass es eine neue gibt. Und habe mich eigentlich gewundert, seit es eine Gratiszeitung gibt, wie viel Wechsel das es gegeben hat.
Andere können nicht genug bekommen.
Das Cash-Daily vor allem für den Wirtschaftsbereich, 20 Minuten, wie das schon relativ lange ist. Kurz, informativ und das News aus Gwunger, was heute frisch rausgekommen ist.
Eine Leserin für News. Aber es bleibt nicht die einzige. Sogar einen Fan scheint die jüngste Pendlerzeitung gefunden zu haben.
Wenn ich wieder reinnehme, nehme ich wieder das News. Das ist irgendwie, das sieht am meisten noch Zeitung aus.
Das Tram nähert sich. Rasch einsteigen und Platz nehmen. Die meisten Passagiere stecken bereits ihren Kopf in eine Ausgabe von 20 Minuten. Auch hier die Gewinnerin also. Einige lesen .ch, jemand den Tagesanzeiger, dann heißt es aussteigen.
Bahnhofstrasse, Hauptbahnhof.
Hier am Hauptbahnhof werden die Pendlerzeitungen sogar verteilt. Frage an eine der News-Kolporteurinnen, wie läuft's?
Ja, nicht schlecht, die Menschen sind sich ein bisschen gestresst und haben nicht so Interesse.
Trotzdem ist die neue Konkurrenz spürbar. Das sagt jener Mann in der Nähe der Rolltreppe, der 20-Minuten-Ausgaben verteilt.
Es läuft schon ein bisschen weniger. Vor allem, sie stehen gerade 4 Meter in den Stegen unten und es ist hure mühsam im Fall.
Im HB Zürich. Warten auf den Zug nach Zürich. Wieder Pendler und Pendlerzeitungen, wohin das Auge reicht. Ein Mann studiert das neue Pendlerblatt News. Bis jetzt habe er anderes gelesen.
Ja, der neue, was ist das, der blaue da, wie heißt der, 24 oder weiß ich genau, oder 20 Minuten, ja.
Dann einsteigen in den Zug.
Das Zugteam der SBB begrüßt Sie im
Internet. Während der Fahrt, hier werden vermehrt auch Kaufzeitungen gelesen, Tagesanzeiger, NZZ, Financial Times und andere, aber auch Bücher, Zeitschriften. Einige Passagiere dösen, andere arbeiten oder frühstücken. Ein Passagier blättert aufmerksam in News.
Ja, der erste Eindruck ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist vielseitig. Aber so eine Erstausgabe sollte immer super sein. Die Frage ist nachher, was folgt.
Daneben sitzt ein anderer Pendler.
Bei diesen Gratiszeitungen ist es ein bisschen wie beim WC-Papier. Die einen haben Blümchen, die anderen haben vielleicht Pünktchen und die dritten die haben gar nichts drauf. Und es ist Gebrauchspapier ohne besonderen Wert.
Aber Sie lesen es?
Ich lese es, weil ich gar nichts anderes zu tun habe.
Fast 9:30 Uhr.
Wir treffen in Bern ein.
Die Pendlerinnen und Pendler steigen aus. Der Zug ist im Bahnhof Bern angekommen. Die neueste Pendlerzeitung News hingegen ist es noch nicht bei allen Pendlerinnen und Pendlern.
Die Reportage von Beat Soltemann.